Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Bei allen Vorzügen, die unser System der ARD ja hat durch die Buntheit und Vielfältigkeit, gelingt uns ja manches, was einem zentralen Institut so gar nicht gelingt. Gibt es auch Schwächen, das darf man ruhig so sagen. Und das ist natürlich die zentrifugale Kraft, die der Föderalismus beinhaltet. Und das ist sicher gut und wir glauben auch daran, dass es gut ist, eine Kontinuität in Person des Generalsekretärs herzustellen über die wechselnden Vorsitzenden hinaus.
Thomas Gruber war das im Medienmagazin vor 5 Jahren am 8. April 2006, damals Intendant des Bayerischen Rundfunks, zur neuen Einrichtung eines ARD-Generalsekretariats. In dieser Woche machte eine Nachricht Schlagzeilen, dass die ARD-Generalsekretärin Verena Wiedemann juristisch gegen die ARD vorgeht, unter anderem wegen Mobbing. In diesem Medienmagazin in der Ausgabe vom 26. März 2011 erklärt uns der ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen, was genau vor 5 Jahren zur neuen Stelle eines ARD-Generalsekretariats führte. Außerdem stelle ich Ihnen 2 neue Medienmagazine vor und wir fragen, gibt es 5 Jahre nach Twitter neue Entwicklungen? Außerdem, die ARD-Infonacht startet nächste Woche und das alles natürlich
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
ARD intern.
Radio 1 Medienmagazin. Der 1. April ist ja normalerweise der Tag für Streiche, Scherze und Veralberungen. Für die seriösen ARD-Inforadios beginnt hier schlicht der nächste Monat. Das dann allerdings nächste Woche mit einer gravierenden Änderung im Nachtprogramm. Was man bei den Rock-Pop-Sendern und Klassikwellen seit Jahren praktiziert, nämlich das Zusammenschalten der Programme in den hörerschwachen Nachtstunden, wird man nun auch bei den Inforadios der ARD realisieren mit einer gemeinsamen Nachtversorgung. Aus Halle an der Saale zugeschaltet jetzt der Hörfunkdirektor der federführenden Landesrundfunkanstalt MDR, Johann Michael Möller. Was genau passiert ab April bei wie viel Inforadios?
Ja, ich hoffe, es ist kein Aprilscherz. Wir wollen in der Tat in der ARD etwas völlig Neues starten. Wir wollen eine gemeinsame Infonachtversorgung für eine Reihe von Kollegen und Anstalten machen, die am Ende 10 Bundesländer mit einem gemeinsamen Programm versorgen.
Wie wird sich die ARD-Infonacht für uns zum Beispiel im Raum Berlin-Brandenburg anhören?
Ja, wir haben ein gemeinsames Programm entwickelt, das sozusagen eine neutrale Verpackung wählt. Wir produzieren, wir versorgen die Anstalten mit den Nachrichten. Wir haben ein gemeinsames Sendeschema entwickelt. Einige Anstalten schalten dann ihre vorproduzierten Regionalinformationen noch dazu. Und daraus wird eine von der ARD gemeinsam getragene Nachtversorgung, die wir hier als MDR verantworten und produzieren.
Der Rundfunk Berlin-Brandenburg wird 2x15 Minuten Regionalfenster in das zentrale Nachtprogramm einfügen. Warum hat man sich eigentlich entschieden, auf das Rotationsprinzip zu verzichten? Also, dass die föderale ARD so unverwechselbar gemacht hat, ob nun beim Tatort oder sogar auch Radiotatort inzwischen und auch in den Rock- und Popnächten.
Also wir haben auch in anderen Bereichen inzwischen uns entschieden, den Weg zu gehen, dass eine Anstalt anbietet, beispielsweise das Nachtkonzert mit dem Klassikprogramm, das vom Bayerischen Rundfunk kommt, das wir beispielsweise als Mitteldeutscher Rundfunk vom Bayerischen Rundfunk übernehmen. Es gibt ja weitere Angebote, den ARD Nachtexpress, die ARD Popnacht, Late Line. Also da sind inzwischen doch größere Kooperationsanstrengungen erkennbar, die darauf hinauslaufen, dass eine Anstalt für alle ein Angebot erstellt. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass wir mit unserer Erfahrung der letzten Jahre mit mehreren Ländern zusammenzuarbeiten, mit mehreren Rundfunkanstalten sozusagen die Federführung auf Dauer übernommen haben. Ich glaube, dass das vieles vereinfacht. Die Kollegen vertrauen uns, dass ihre Landesfarben nicht zu kurz kommen. Ich glaube, wir haben auch in der Zusammenarbeit in der Vergangenheit mit dem Bayerischen Rundfunk, dem Südwestrundfunk gezeigt, dass da ein Programm entsteht, das die Hörer der jeweiligen Sendegebiete akzeptieren und sich gut versorgt fühlen, ohne dass sie etwas vermissen. Das gewährleisten wir und ich denke, wir sind da auf einem guten Wege und ich sagte ja, es vereinfacht vieles. Ein Rotationsprinzip ist schön, aber auch aufwendig, bringt Unruhe und ich glaube, wenn ich das so sagen darf, der Zuschlag für uns war auch die Anerkennung für eine Kompetenz, die wir hier haben und die wir gerne in die gemeinsame ARD einbringen.
Ist diese gemeinsame Nachtversorgung mehr als eine mögliche Sparmaßnahme, weil die Gebührensituation mit der zukünftigen für 2 Jahre eingefrorenen Haushaltsabgabe möglicherweise nicht besser werden wird? Oder Gibt es auch eine Verstärkung der journalistisch-inhaltlichen Qualität, weil Sie das Geld besser bündeln können?
Also Sie geben mir ja das Stichwort Verstärkung. Ich sehe die Verstärkung vor allem im journalistischen Bereich. Das ist ja ein Weg, den wir gehen, um Ressourcen zu bündeln und einfach zu zeigen, welche Schlagkraft, welche Kompetenz, welche Vielfalt in dieser ARD steckt. Und die Sparmaßnahmen sind immer ein Anstoß, nachzugucken, ob Strukturen noch funktionieren. Aber sie stehen in diesem Fall auch nicht im Vordergrund. Und ich glaube, der journalistische Mehrwert einer gemeinsamen Nachtversorgung ist unverkennbar. Wenn da und dort die eine oder andere Anstalt dabei etwas spart, ist es natürlich für sie ein günstiger Effekt, denn dann kann sie ihre Ressourcen auf andere Angebote lenken. Aber ich glaube, es ist an der Zeit gewesen, dass die ARD zeigt, dass sie an verschiedenen Stellen gemeinsam agieren kann und sich nicht immer dem Vorwurf aussetzen muss, dass viele vieles und unabgestimmt nebeneinander machen. Wir wollen am föderalen Prinzip in jedem Fall festhalten. Das ist für den Hörfunk ein ganz wichtiges Merkmal. Rundfunk ist in Deutschland föderal aufgestellt, aber das heißt doch nicht, dass wir dort, wo sich einzelne Häuser besondere Kompetenzen erworben haben, diese nicht gemeinschaftlich nutzen. Ich glaube, das ist ein Signal in die Zukunftsfähigkeit dieser ARD, das wir geben wollen und dass wir es von Halle aus geben können. Das freut mich natürlich besonders.
Also Sie schließen aus, dass man möglicherweise innerhalb der ARD so stark Gefallen dran finden könnte, grundsätzlich ein bundesweites, einheitliches Nachrichtenradio aus Halle zu machen?
Also ich glaube, da steht vieles dagegen. Wir wollen ja auch nicht mit dem Deutschlandfunk und dem Deutschlandradio in Konkurrenz treten, sondern es geht hier darum, dass wir in zeitlichen Zonen wie der Nacht einfach schauen, wo wir Ressourcen zusammenlegen können. Ausschließen kann man nie etwas, aber ich bin da nicht im Moment besorgt, dass wir den Anstoß geben zu nationalen Hörfunkstrukturen. Ich glaube, das geht weit über das hinaus, was wir hier in Halle probieren. Die Diskussion haben wir ja immer wieder. Die haben wir bei unserem Sommerfestival erlebt. Die werden wir jetzt erleben. Die Fragen kommen immer wieder. Aber dass wir beispielsweise das Klassikprogramm des Bayerischen Rundfunks ergänzt mit unseren eigenen Produktionen bei uns aufschalten in der Nacht, das hat nichts mit dem Anspruch nationalen Hörfunk zu machen. Da kann ich die Kollegen vom Deutschlandfunk und Deutschlandradio absolut beruhigen. Wir haben eine Aufgabenteilung in Deutschland und wir sind für die föderale Rundfunkversorgung zuständig und daran werden wir festhalten. Aber darüber hinaus gucken wir einfach, wo wir zeitgemäß miteinander kooperieren. Das sollten wir tun, denn es gibt da ganz vieles, was man gemeinsam tun kann, ohne dass es der Vielfalt irgendeinen Abstrich tut. Und gerade die Gespräche, wie dann diese Nachtversorgung im Konkreten funktioniert, haben gezeigt, dass da sehr viele Dinge zusammenzuführen sind, die Rücksicht nehmen auf die jeweiligen Sendegebiete. Es geht auch gar nicht anders. In Berlin bei Ihnen will man natürlich ein Programm auch nachts hören, das mit Ihrem Sendegebiet zu tun hat und dass uns die Kollegen da die entsprechenden Beiträge und die entsprechenden Gesprächspartner zur Verfügung stellen. Das ist selbstverständlich.
MDR-Hörfunkdirektor Johann Michael Möller zu ab 1. April startenden ARD-Infonacht. Der RBB wird mit dem Wechsel von der Werktagsstruktur zum Wochenendprogramm am 2. April dazu stoßen. Da sich Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen und Westdeutscher Rundfunk nicht anschließen, fragte ich den stellvertretenden Programmdirektor und Chefredakteur des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Christoph Singelstein, was den Ausschlag gab für eine Beteiligung des RBB.
Die ARD ist ja insgesamt gerade dabei, ihre Nächte neu zu strukturieren, zu organisieren. Und in diesem Zusammenhang erschien es uns allen sinnvoll, auch eine Infonacht zu haben. Und dann ist immer die Frage, ich kann nicht nur nehmen, ich muss auch was geben. Also in diesem Falle haben wir dann gesagt, okay, dann soll der Mitteldeutsche Rundfunk die Infonacht machen, zumal wir die gute Möglichkeit haben, dort immer auch noch unsere regionalen Dinge in jeweils 2x15 Minuten pro Stunde mit unterzubringen. Das ist für uns sehr günstig und am Ende sparen wir auch noch ein paar Euro dabei, was bei der angespannten finanziellen Situation, die der RBB hat, wie Sie wissen, dann auch noch ein guter Nebeneffekt ist. Aber das ist nicht der ausschlaggebende Gedanke, sondern der ausschlaggebende Gedanke ist der des gemeinschaftlichen Handelns. Und wir reden ja hier über das Nachtprogramm, also zwischen 23 und 5 Uhr. Das ist jetzt auch nicht die hörerstärkste Zeit, wo wir es durchaus für sinnvoll halten, wenn man dort gemeinschaftliche Anstrengungen unternimmt.
Meinen Sie aber, dass man mit 2x15 Minuten der Regionalität des Ballungsraumes Berlin-Brandenburg gerecht wird?
Ja, da bin ich ganz sicher, denn wir haben ja auch sonst im selbst im normalen Tagesprogramm, also bei höchster Nachrichtendichte, immer auch sehr viel Deutschland, sehr viel Welt. Und die Regionalität ist nur ein Teil dessen, was wir an Berichterstattung bei Inforadio haben. Das ist ja auch in Ordnung so und so gewollt. Und diesen Teil können wir in der Nacht erhalten und das ist gut so.
Wenn diese Kooperation, sagen wir mal, auch zur Zufriedenheit aller Beteiligten abläuft und auch die Hörer es gutieren, können Sie sich vorstellen, dass die ARD einen bundeseinheitlichen Informationskanal auflegt?
Nein, das kann ich mir in der Form nicht vorstellen. Die ARD hat ein föderales Prinzip und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein Inforadio veranstalten, das sozusagen über die ganze Bundesrepublik verteilt ist. Ich glaube in der Tat, dass dann die Spezifika der unterschiedlichen Zuhörerinnen und Zuhörer in den verschiedenen Regionen dann deutlich schlechter bedient wäre. Wir reden ja hier über die Nacht, also in der Tat über eine Zeit, zu der die meisten Menschen schlafen. Wenn wir über das Tagesprogramm reden, wäre aus meiner Perspektive eine solche Kooperation nicht denkbar.
Meint Christoph Singelstein, er ist stellvertretender Programmdirektor und Chefredakteur des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Vielen Dank.
Und danke auch. Tschüss.
Neue Medien.
Radio 1 Medienmagazin. Twitter-Nutzer kamen ja in den letzten Wochen um diese Buchstabenkürzel nicht drumherum. SXSW oder SXSW, sie stehen für South by Southwest. Eigentlich ein Musikfestival, welches seit 25 Jahren in Austin in Texas stattfindet. Daran hängt aber seit einigen Jahren auch die South by Southwest Interactive. Das ist inzwischen die weltgrößte Netzkonferenz. Und in diesem Jahr gab es mindestens 20.000 Teilnehmer und einer von Ihnen war mein Kollege Daniel Fiene. Er war für das Radio 1 Medienmagazin natürlich nicht nur als Beobachter da, sondern hat uns auch etwas mitgebracht. Aber er kommt mit dem Fazit zurück, South by Southwest im Netz nichts Neues. Das ist erstaunlich, denn auf der SXSW haben Dienste wie Twitter, Foursquare oder Facebook ihren Durchbruch geschafft. Dani, gilt die Maxime nicht mehr höher, schneller, weiter?
Also tatsächlich, ich habe den Eindruck bekommen, dass das Netz ein Stück weit erwachsener geworden ist, vor allem auch im Social-Media-Bereich, wo ja sehr verspielt interagiert worden ist in den vergangenen Jahren. Und die South By-Teilnehmer sprachen weniger über diese Social-Media-Hypes oder Spiele, sondern es ging um große Geschäftsmodelle, wie man in diesem Bereich Geld machen kann. Und einige Beobachter sind ja im Netz gerade mit einem unguten Gefühl sogar unterwegs, da wir vor 10 Jahren ja auch eine ähnliche Situation hatten. Die Startups wurden mit absurd hohen Summen bewertet und irgendwann platzte dann die Dotcom-Blase.
Der Groupon-Gründer soll ja ein Google-Angebot in Höhe von sage und schreibe 40 Milliarden Dollar ausgeschlagen haben. Platzt da möglicherweise wieder eine Blase, eine neue Blase dann?
Also ich glaube nicht, dass wir so eine Art Dotcom-Blase 2.0 haben. So wie ich das jetzt auf der South By beobachtet habe, ist die Situation eine ganz andere heute. Heute heißt es da eher Cola statt Champagner. Also die wilden, großen, überteuerten Partys sind eindeutig vorbei. Die Stimmung ist zwar an den lauen texanischen Frühlingsabenden immer noch ausgelassen, aber das ist kein Vergleich zu dem, was wir aus der Zeit von vor 10 Jahren kennen. Stattdessen ist bei den Themen sogar eine, ich sag mal, neue Nachdenklichkeit zu finden. Ich fand zum Beispiel den Vortrag vom New York University Professor Clay Shirky sehr interessant. Er sprach über Online-Aktivismus, also warum wir denken, dass Social Media revolutionär ist und jetzt nicht nur revolutionär im Sinne, dass es den Medienwandel unterstützt, sondern dass Social Media im wahrsten Sinne des Wortes revolutionär ist. Siehe zum Beispiel die aktuellen Ereignisse auch in Afrika. Bisher haben wir immer nur davon geredet, dass Social Media zu politischen Veränderungen führen können. Der Beweis blieb aus. Bisher.
The first large-scale example we had of that was in June of 2009 during the Green Wave in Iran. And the first successful example we have.
Also das erste große Beispiel lieferte die grüne Iran-Bewegung in 2009 und das erste erfolgreiche Beispiel, bei dem Social-Media-Werkzeuge genutzt werden, passierte vor mehr als 70 Tagen und zwar als dann am 14. Januar die Tunesier ihren Herrscher Ben Ali zur Flucht zwangen. Es ging also auch sehr politisch her auf der South By.
Ja, neue Nachdenklichkeit, entsteht die einfach so oder gibt es dafür Ursachen?
Also ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, es ist so ein bisschen die Erkenntnis, zum Beispiel auch ganz banal, dass es gar nicht so einfach ist, das große Geld mit dem Netz zu verdienen. Nur wenige Konzepte haben sich ja bisher zur wahren Goldgrube entwickeln können und es sind also nicht nur Verleger, die sich jetzt auch unternehmerisch im Netz beweisen müssen. Am Ende der South By hat Bruce Sterling gesprochen, er ist Science-Fiction-Autor und Internetkritiker und er sprach am Ende auch über das Erfolgsrezept South By Southwest.
Just straight out. You know, ideas being premiered here and getting legs and spreading. So, you know, what next? Well, I think the road ahead's pretty clear. Not for the event necessarily, but for the people. If you have done 5 or 6 of these, let me give you some advice. I think you need to go to Europe.
Also die Ideen gehen hier freiweg raus. Die Ideen haben ihren Ursprung auf der South By und die Leute nehmen sie mit nach Hause, verteilen sie in der ganzen Welt. Aber was ist als nächstes dran? Bruce Sterling empfiehlt den Leuten, sich Netzkonferenzen in Europa anzuschauen und das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen jetzt. Inhaltlich sind europäische Konferenzen mindestens auf gleicher Linie, wenn nicht sogar ein Stückchen weiter.
Das befriedigt mich jetzt noch nicht so ganz, nach Europa zu gucken. Und wir haben es ja bei Twitter erlebt oder bei Facebook. Es gab diese Innovationen. Und gab es wenigstens so Tendenzen oder Trends, wo man sagen könnte, da kündigt sich etwas an, was sich vielleicht dann in 5 Jahren so entwickelt wie Twitter, dass man eben nicht nur das als Tool versteht, was mache ich gerade, sondern dass es sich zu einem Breaking News Tool entwickelt, zum Verabredungstool und so, was man bei der Geburt vielleicht gar nicht noch nicht gesehen hat.
Also es gab da schon so ein paar Sachen, die da schon ein wenig nach Aufmerksamkeit heischen. Und das Interessante ist, diese Dinge, die spielten sich alle auf dem Handy oder besser gesagt auf dem Smartphone ab. Und da hat auch nochmal Foursquare eine Rolle gespielt. Vor einigen Jahren hatte ja dieser Location-Based Service seinen Durchbruch auf der South By und wurde in diesem Jahr nochmal sowas wie wiedergeboren. Kurz vor der South By gab es eine neue Version und vorher waren das ja sehr spielerische Elemente. Man konnte seinen Freunden mitteilen, wo man gerade ist, konnte Punkte sammeln und auch so Abzeichen sammeln. Da haben sich viele gefragt, wo ist da der Nutzen? Und jetzt kann man wunderbar seine Städtetrips auch damit planen. Man kann neue Orte entdecken. Ich habe das gleich mal ausprobiert. Und die besten Orte, die ich dann tatsächlich auf meinem Sightseeing-Trip in New York gefunden habe, die habe ich über Foursquare gefunden. Ansonsten haben sogenannte Gruppen-Apps um die Gunst der Anwender gebuhlt. Das sind sowas wie Gruppen-SMS-Dienste. Ich kann also Gruppen definieren. Zum Beispiel meinen Schwimmverein, meinen Kegelclub oder was weiß ich, meine Kollegen. Und ich kann die dann mit einer Nachricht, mit einem Bild oder so direkt versorgen. Und da gab es eine ganze Gruppe von Apps, die auch alle einen ähnlichen Namen haben, aber einen Favoriten sehe ich da nicht.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Anfänge der Mailboxen innerhalb der Handynutzung. Da konnte man also auch Verteilerlisten einrichten und so. Das hat sich irgendwie alles nicht so durchgesetzt. Aber gibt es denn vielleicht sowas wie einen heimlichen Favoriten, wo man hinter vorgehaltener Hand gesagt hat, also da pass mal auf, wie sich das entwickelt?
Ja, das darfst du aber nicht weiter verraten, ja, Jörg? Also nicht, dass jetzt hier Tausende von Berliner und Hamburger das auch mitbekommen. Das ist die Webseite Airbnb.com. Dort kannst du weltweit privat Unterkünfte finden. Und ich finde die Webseite aus 2 Gründen richtig fantastisch. Also einmal, weil sie gegen ein Internetvorurteil arbeitet, nämlich dass Netzleute nur noch vor ihrem Rechner sitzen und dort vereinsamen. Und zum Zweiten finde ich die gut, weil Webseiten wie diese auch eine große Herausforderung für die Hotel- und Hostelindustrie werden. Denn ich habe Airbnb 2-mal getestet, einmal in New York und in New Orleans. Und ich habe dort in wirklich perfekten privaten Apartments gewohnt zu einem günstigen Preis. Und die waren genauso, wie sie online angepriesen waren. Und für das Geld bekomme ich nicht die gleiche Qualität in anderen Hotelzimmern. Also ich werde meine künftigen Trips immer erst über Airbnb buchen. Und bei der South By, das habe ich dann erst hinterher erfahren, haben auch 1500 Gäste kein Hotel mehr gebucht, sondern sich Privatunterkünfte über Airbnb besucht.
Ich werde jetzt nicht verraten, wie man Airbnb schreibt, damit das ein Geheimnis bleibt. Und aber was ich dann doch gerne will, normalerweise gehört es sich so, zumindest bei Krömer hat sich das jetzt etabliert, dass man zumindest jetzt, ich sag mal, wenn man auf Auslandsreise ist, ein Gastgeschenk mitbringt. Hast du irgendein Gimmick mitgebracht, wo man wenigstens so ein bisschen Spaß hat?
Auf jeden Fall. Ich dachte, Jörg, wenn ich jetzt noch zu dir in die Sendung komme, dann wie wäre es mit einem Radiointerview? Und zwar mit dem kürzesten Radiointerview der Welt mit Gary Vaynerchuk. Das ist einer von diesen ganzen Social-Media-Leuten, aber einer, der auch tatsächlich etwas bewegt und nicht nur von Social-Media redet, denn er hat nämlich den Weinhandel von seinem Vater geerbt. Der Laden ging eher so mittelprächtig und daraus hat er einen international florierenden, millionenschweren Weinversand gemacht und alles eigentlich nur durch seine Internetaktivitäten. Und hier ist das Interview. Die Frage war, was ist seine Message an Blogger in Deutschland?
Absolutely. Scratch your own itch. I mean it. You put out good content when you make it for something that you would make for yourself.
Also, wir sollten uns dort kratzen, wo es uns juckt. Also, wenn wir erfolgreich im Netz sein wollen, sollen wir über Themen schreiben, die uns am meisten reizen. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wir machen, Jörg, oder?
Ja, genau. Und zwar jede Woche neu zwischen 18 und 19 Uhr hier auf Radio 1 im Medienmagazin und dann natürlich als Podcast zum Beispiel anzuhören unter ardmediathek.de. Vielen Dank, Daniel Fiene. Das war sein Bericht von der South by Southwest aus Austin in Texas, USA. 5 Jahre nach dem Start von Twitter und ich empfehle ihn natürlich auch twitter.com/medienmagazin.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und die Tickermeldungen waren tatsächlich für die ARD in dieser Woche nicht schmeichelhaft. Ihre eigene Generalsekretärin Dr. Verena Wiedemann fühlt sich missachtet und klagt gegen die ARD unter anderem wegen Mobbings und fordert Schadensersatz und Schmerzensgeld. Unter anderem beklagt sie sich auch über ihren Anwalt, dass sie aus ihren repräsentativen Büros in Stadtmitte, sozusagen in der Nähe vom Reichstag, in der Bundespressekonferenz ausziehen soll in die Räume des RBB nach Berlin-Charlottenburg. Aus der ARD hieß es dazu, ihre Behauptungen einer Ausgrenzung, Diskriminierung und Missachtung sind für die ARD nicht nachvollziehbar und aus der Luft gegriffen. Sich jetzt nun via Medienmagazin in eine juristische Auseinandersetzung einzuschalten, um nicht zu sagen einzumischen, ist nicht meine Profession. Was ich für Sie, liebe Gebührenzahler, leisten kann, ist an die Quelle zu gehen und einmal nachzufragen, warum wurde eigentlich 2006 das ARD-Generalsekretariat erfunden, welche Funktion hatte es und wie fand man eigentlich Dr. Verena Wiedemann? Bei der Beantwortung unterstützt mich Fritz Pleitgen. Er war von 1995 bis 2007 WDR-Intendant und vor 10 Jahren auch ARD-Vorsitzender. Ich erreichte ihn kurz vor der Sendung telefonisch.
Seitdem das Privatfernsehen aufgekommen ist, war innerhalb der ARD immer wieder der Gedanke aufgetaucht, dass wir konzentrierter auftreten müssten. Mit dem ständigen Wechsel des AD-Vorsitzenden sahen wir das nicht gewährleistet. Man wollte für Kontinuität sorgen, damit man doch ein einheitlicheres Bild abgab. Es gab ja immer diese Schmähbezeichnung ARD, alle reden durcheinander. Das sollte beendet werden oder wenigstens in vernünftigen Grenzen gehalten werden. Der damalige ARD-Vorsitzende Jobst Ploog hatte eine Strategiegruppe einberufen, die sehr viel darüber nachgedacht hat, wie die ARD in Zukunft auftritt. Und dabei ist die ND entstanden, ein Generalsekretariat zu schaffen. Nicht großen Ausmaßes, aber als eine Stütze für den jeweiligen ARD-Vorsitzenden, der ja auch immer eine gewisse Zeit brauchte, um sich einzuarbeiten. Diese Idee ist von den Intendanten nach einiger Diskussion grundsätzlich für gut geheißen worden. Und dann war die Frage gestellt worden, wer könnte denn der Generalsekretär oder die Generalsekretärin sein? Es war den Beteiligten klar, es sollte nun nicht eine Person sein, die nun den Oberintendanten abgibt und gewissermaßen dann die Nummer 1 der ARD ist, sondern eine Persönlichkeit, die große Kompetenz besitzt, auch Überzeugungskraft besitzt, aber ganz klar im Dienste der ARD und insbesondere des ARD-Vorsitzenden arbeitet. Und auch da kam von Jobst Ploog, dem damaligen NDR-Intendanten, der Vorschlag, dieses könnte Frau Wiedemann sein. Frau Wiedemann besaß einen erstklassigen Ruf. Sie war die Vertreterin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, insbesondere der ARD in Brüssel. Sie hat sehr viele Initiativen gestartet und sie besaß deshalb ein außerordentlich hohes Ansehen. Nicht nur bei den Intendanten, sondern auch bei den Gremienvertretern. Und sie hatte vor allen Dingen hohes Ansehen innerhalb der europäischen Institutionen wie Ministerrat, wie Europäische Kommission und Europäisches Parlament. Und für mich war es etwas schmerzlich gewesen, denn wir als WDR waren für Frau Wiedemann und ihr Verbindungsbüro zuständig gewesen. Und ich habe mich dann aber von Jobst Ploog und Frau Wiedemann, die auch an dieser Aufgabe Generalsekretärin zu sein, sehr interessiert war, überzeugen lassen. Ich fühlte mich auch verpflichtet ihr gegenüber. Sie hatte 10 Jahre lang hervorragende Arbeit in Brüssel geleistet und dann ist es eben dazu gekommen, dass Frau Wiedemann ins Gespräch kam und sie war eigentlich bis auf einen Kollegen, der der Meinung war, dass Frau Wiedemann in Brüssel besser aufgehoben sei und besser die ARD-Interessen vertreten könnte, wurde Frau Wiedemann eigentlich von allen Intendanten damals und der Intendantin des RBB, sie war damals noch die einzige Intendantin, wurde dort akzeptiert. Eine Diskussion gab es kontroverser Art über den Sitz. Sollte die Vertreterin dieses Generalsekretariats im damaligen alten SFB-Gebäude an der Masurenallee ihren Platz haben oder in der Innenstadt? Und das war 50-50, war auch nicht von so grundsätzlicher Bedeutung, aber es wurde kontrovers ausgetragen, denn Jobst Ploog, Peter Voss, damals SWR-Intendant, und ich, wie auch Fritz Raff, waren der Meinung, der damalige SR-Intendant, waren der Meinung, dass eine Stelle wie Generalsekretariat mitten in das Kraftzentrum der Bundesrepublik Deutschland gehört, nämlich in die Nähe der Regierungsinstitutionen und Parteiinstitutionen. Also wenn das heute anders gesehen wird, dann haben diejenigen, die die Verantwortung tragen, natürlich das gute Recht, etwas zu revidieren, wenn sich die Verhältnisse geändert haben. Aber das ist deren Aufgabe, nicht meine Aufgabe. Damals ist es von allen Intendanten als sinnvoll angesehen worden. Da müsste man in die Protokolle reinschauen. Von den Gremienvorsitzenden als sinnvoll angesehen. Und wenn sich jetzt etwas grundsätzlich geändert hat, dann muss natürlich auch entsprechend reagiert werden.
Können Sie sich aber dennoch vorstellen, dass die Aufgaben einer ARD-Generalsekretärin dann vielleicht doch in der Praxis mit den Aufgaben der Intendantinnen und Intendanten und vielleicht auch des ARD-Vorsitzenden kollidierten und dass es dadurch Reibungen gegeben hat?
In der Zeit, in der ich WDR-Intendant war und Frau Wiedemann bereits Generalsekretärin, ist derartiges nicht aufgetreten. Also derartiges ist mir nicht zur Kenntnis gekommen und ich nehme an, es wäre auch zur Sprache gebracht worden. Das sind alles sehr starke Persönlichkeiten, die an den Spitzen der jeweiligen Landesrundfunkanstalten stehen. Die werden mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berge halten. Aus meiner persönlichen Zusammenarbeit mit Frau Wiedemann weiß ich, dass sie äußerst loyal war und dass sie im Gegenteil, dass sie mich eigentlich immer so in eine gute Position gebracht hat, um damit ich die Dinge für die ARD richtig kraftvoll vertrete. Und sie hat sich nie angemaßt, die Rolle des Intendanten gleich mitzuspielen. Sie hat sich immer dann zurückgezogen. Das war meine Erfahrung. Ich spreche nur für das, was ich überblicken kann, was dann sich abgespielt hat. Das müssen andere beurteilen. Also ich habe mit Frau Wiedemann außerordentlich gute Erfahrungen gemacht. Das haben alle gesagt, die sie damals kennengelernt haben. Alle haben gesagt, sie ist außerordentlich verdienstvoll, was sie für die ARD geleistet hat. Beispielsweise war sie sehr entscheidend daran beteiligt, dass es das Amsterdamer Protokoll gibt. Das hat sie immer wieder mitbefördert. Das ist eine Versicherungspolice des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in dem vereinten Europa. Und das ebenso war sie, oder noch maßgeblicher beteiligt war sie an der zweiten Versicherungspolice für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist die UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt, in der eben auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Europa verankert wurde. Also, das sind meine Erfahrungen. Aber es kann sich alles ändern und ich kann zu dem Konflikt, der da offensichtlich entstanden ist, überhaupt nichts sagen und ich werde auch nichts dazu beitragen. Das müssen diejenigen beurteilen, die dort nun miteinander zu tun haben.
Der ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen zur Einrichtung eines ARD-Generalsekretariats vor 5 Jahren. So klingt's im Kika seit Montag. Moderne Beats leiten ein Kurzformat ein, das sich nennt Kurz und Klick und in einer Pressemitteilung beworben wird mit als das neue Medienmagazin. Das sieht natürlich selbstverständlich meine professionelle Neugier an und deswegen begrüße ich am Telefon in Erfurt die Produzentin für Nonfiction der Kinderfilm GmbH, Yvonne Beckel, ganz herzlich. Kurz und Klick, hallo.
Hallo, guten Tag.
Kurz und Klick ist 3:30, zieht man den Vorspann ab, bleiben 3 Minuten übrig und damit haben Sie vermutlich das kürzeste Medienmagazin der Welt. Vertragen Kinder und Jugendliche nicht mehr?
Doch, ich glaube schon, dass sie mehr vertragen. Aber wie der Name schon sagt, es soll eben kurz sein und dann soll der Zuschauer Klick machen. Das heißt, danach soll er eigentlich ins Internet klicken. Und deswegen heißt das Magazin so. Und wir haben uns halt an kurz auch gehalten. Es wäre noch kürzer gegangen. Wir haben uns aber dann entschieden, dann doch auf 3 Minuten bis 3:30 zu gehen. Und glauben, dass das der richtige Weg ist, um die Kinder und die Zuschauer zu interessieren, danach ins Internet zu gehen und auch mehr noch zu erfahren über das Thema.
Wer ist genau die Zielgruppe? Weil es ging in der jüngsten Folge am Freitag, können wir mal ganz kurz reinhören, um ein Phänomen, das ich würde jetzt so 8-Jährigen nicht zumuten, das zu machen, weil ihnen möglicherweise auch das technische Verständnis fehlt. Hören wir mal ganz kurz rein.
Das ist Max. Er bereitet sich gerade mental auf seinen neuen Podcast vor.
Check, check. Hallo, hallo. Hier spricht die Partyleitung. Bitte findet euch alle am nächsten Samstag in der Scheune an Martins Garten ein.
Jetzt verstehe ich. Max verbreitet seine Party-News als Podcast im Internet. Noch die richtige Musik finden?
Hier spricht die Partyleitung. Bitte findet euch alle am nächsten.
Und den Party-Podcast auf die Homepage schießen. Von dort geht er automatisch an alle Abonnenten.
Also Party einladen ist ja dann vielleicht doch eher ab 14.
Also es ist so, dass die Zielgruppe ist 10 bis 13. Und unser Protagonist, der Max, der ist, soll ja so 15 sein. Und das ist auch daher, weil die jüngeren Kinder sich im Grunde immer nach den Älteren natürlich orientieren. Wir haben aus Studien eben auch herauslesen können, dass Kinder und auch aus eigenen Erfahrungen, die wir eben mit der Trickbox machen, dass die Kinder zwischen 10 und 13 sich schon sehr stark auch mit Internet und all diesen ganzen medialen Sachen beschäftigen. Und insofern ist die Party-Einladung natürlich eine ganz coole Sache, sage ich mal, obwohl das Wort cool bei Kindern auch nicht so gut ankommt. Aber ich würde das jetzt mal so nennen. Und deswegen sind wir auf diese Idee gekommen. Natürlich ist der Partyflyer jetzt eine eher sehr schräge Angelegenheit. Ich glaube aber, dass es die Kinder anregt dazu, selber mal Podcasts zu machen, die eben ein bisschen anders sind. Also nicht so der Klasse, eben nicht die Radiosendung oder irgendwas anderes, was man auch als Podcast machen kann, sondern eben auch mal so etwas, was sie dann eben an ihre Freunde verschicken können zum Beispiel.
Und Sie haben bewusst einkalkuliert, dass also die Fernsehsendung nur der Appetitanreger ist, damit man dann, Sie sagten es, im Internet weiter im Medienmagazin stöbert?
Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Also Internet ist ja etwas, davon werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten noch viel, viel mehr hören. Und es gibt ja auch schon etliche Sendungen, die inzwischen nur noch fürs Netz produziert werden. In dem Fall ist es natürlich so, hier gibt es den Kika und für den Kika produzieren wir diese Sendung. Und natürlich kommt man da ums Internet nicht herum. Es hat ja, die Trickbox hat ja auch eine eigene Internetseite. Und in dieser Gemeinschaft, glaube ich, funktioniert sowas auch sehr gut, weil wir davon ausgehen, dass die Kinder im Grunde ist das Fernsehen ja ein Unterhaltungsmedium. Ich glaube, dass Kurz und Klick auch sehr unterhaltsam ist und aber eben diese Themen anschneidet. Und wer jetzt wirklich Interesse hat, noch mehr darüber zu wissen und wirklich mitzumachen und das nachzumachen, der kann ins Internet gehen. Und ich glaube, das ist sowas ganz Normales für die Kinder inzwischen. Also wir haben bei der jüngeren Zielgruppe Trickbox zum Beispiel, 6 bis 10 sind die, da haben wir festgestellt, dass ganz viele Kinder nach der Sendung auch noch mal ins Netz gehen.
Der Untertitel heißt Experimente aus dem Netz zum Nachmachen. Sind das nur Netzthemen oder widmen Sie sich auch, ich sag mal, klassischen Themen wie funktionieren Spielfilme, was man auch gelegentlich mal in einer Trickbox sieht oder wie sieht's hinter den Kulissen aus in einer Radiostation zum Beispiel?
Nein, sowas wollen wir eben gar nicht machen, sondern die, also es wird vor allem Netz sein, Netz und Computer kann man eigentlich sagen. Also ich kann auch schon mal die nächsten Themen verraten. Und zwar werden wir in diesem Jahr noch was produzieren zum Thema Videoschnitt zum Beispiel. Und das geht aber eben davon aus, nicht, dass wir sagen, die Kinder produzieren unbedingt jetzt eigene Kurzfilme, sondern die Kinder verändern ja auch Sachen, haben wir festgestellt. Also auch im Netz, also die ziehen sich Videos runter, verändern die, stellen die wieder rein in YouTube zum Beispiel. Sowas werden wir auch machen. Wir werden aber nicht explizit nochmal also Filme zeigen oder hinter die Kulissen schauen, wie bestimmte Dinge gemacht werden. Das, glaube ich, weiß die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, weiß das bereits und davon gehen wir auch aus. Wir zeigen zum Beispiel so Sachen, also Max macht an einer anderen Stelle beim Thema coole Videos, macht er zum Beispiel ein eigenes Video und hockert. Also der sucht einen Trendsport, das lief auch diese Woche im Netz und das macht er dann nach und macht einen eigenen Film und stellt den dann auf seine Homepage. Sowas werden wir auf jeden Fall machen. Aber wir gehen nicht an Filmsets und wir werden hier auch nicht nochmal erklären, wie bestimmte Medienberufe funktionieren.
Und auch nicht, was der 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag ist.
Nein, das auch nicht. Genau.
Sie haben sich aber entschieden, einen schlauen Protagonisten zu wählen, einen 15-Jährigen, wie gesagt, damit man sich an ihm orientieren kann. Mhm. Aber man hätte ja auch einen genauso schlau nehmen können wie die Zuschauer und mit ihm gemeinsam etwas entdecken, eine andere pädagogische Art. Warum haben Sie sich den Computer-Nerd ausgesucht?
Also wir haben uns ihn ausgesucht, weil wir eigentlich den Schritt weitergehen wollten, als den Kindern jetzt, sage ich mal, so Erklärstücke vorzusetzen. Also wir wollten nicht sagen, hier komm, guck mal, was das hier ist und welchen Knopf man hier drücken kann und was man sich da anschauen kann, sondern wir wollten eigentlich jemanden haben, wo die Kinder sagen, ach, das ist ja eine coole Sache, die der da macht. Sowas würde ich ja auch gerne mal probieren. Sieht gar nicht so schwierig aus. Ich gucke mir das auch mal an. So in die Richtung sollte das eigentlich gehen. Deswegen haben wir den Max, der eben ein richtiger Nerd ist, der halt im Grunde wie in einem Cockpit sitzt in seinem Zimmer und mit der Welt Kontakt hat übers Netz. Und das war uns ganz wichtig. Das sollte natürlich auch Kompetenz ausstrahlen. Das war auch ein Aspekt, den so anzulegen.
Mit der Erkenntnis, dass Lehrer im Schulalltag schon eher eine Bedrohung sind als ein Partner?
Ja. Also ich will das gar nicht so brutal ausdrücken, weil wir eigentlich ja, also gerade wie gesagt, ich komme ja von der Trickbox, von der Grund, also haben wir mit Grundschülern viel gemacht und weiß, dass eben diese medienpädagogische Variante natürlich auch gut ist. Ich glaube nur einfach, dass die Kinder zwischen 10 und 13 da schnell gelangweilt sind und für uns als Macher war es natürlich auch der Ansatz, dass wir gesagt haben, wir wollen uns natürlich auch nicht blamieren, ja, und die Kindern jetzt was vorsetzen, wo die sagen, oh, das kenne ich schon, hier gähne ich jetzt mal, weil das interessiert mich jetzt nicht, ja, sondern wir wollten eigentlich immer den Schritt weitergehen. Wir sagen, unsere Zuschauer wissen auch schon viel, Max weiß vielleicht manchmal ein bisschen mehr, aber er beschäftigt sich eben auch mehr damit und wenn die Zuschauer Interesse haben, dann können sie sich genauso viel damit beschäftigen wie Max. Und wir werden halt sehen, wie viel Zulauf hat das Format. Es ist eben auch sehr kurz, das ist natürlich so im Programm auch nicht ganz einfach. Und jetzt, wir gucken einfach mal, wie es läuft.
Und wenn dieses Hörfunk-Medienmagazin von Radio 1 mithelfen konnte, die Aufmerksamkeit zu erhöhen für Kurz und Klick, dem Kika-Medienmagazin mit Verlängerung ins Internet, soll es mir recht sein. Das war Yvonne Beckel von der Kinderfilm GmbH, zuständig für Kurz und Klick, dem neuen Medienmagazin-Format auf dem Kika. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen auch.
Gleich mehr zu einem Printmedienmagazin. Ich hatte es letzte Woche schon angekündigt, es gibt eine neue Zeitschrift. Aber auch bei der neuen Zeitschrift Nitro handelt es sich eigentlich um ein Medienmagazin, wo der Begriff nicht ganz exakt ist. Selbst die beigefügte Unterzeile Unabhängiges Magazin für Medien und Zeitgeschehen trifft den Inhalt nicht ganz genau. Was Nitro ist, bespreche ich daher am besten mit der Chefredakteurin Heide Ulrike Wendt. Frau Wendt, Nomen est Omen. Nitro setzt viele Assoziationen frei, von beißendem, stechenden Geruch bis hin zum früheren, schnell entflammbaren Bestandteil von Zelluloidfilmen. Also eher eigentlich für mich negative Assoziation, ist das gewollt?
Nitro ist kurz und knapp und provoziert, prägt sich aber schnell ein. Und wie Sie ja selber sagen, man macht sich ganz viele Gedanken über den Titel. Was könnte dahinter stehen? Was meinen Sie? Und insofern ist es ja schon gut, was wir damit erreichen. Die Leute sind neugierig, sie greifen zum Heft, gucken rein, ist es von einem Sprengstoffunternehmen, ein Werbeprospekt, und stellen dann fest, dass sie ein schönes Magazin in der Hand haben mit einem griffigen Titel. Das war unsere Absicht und das scheint ja aufgegangen zu sein.
Und damit man auch gleich merkt, dass es sich dann doch vielleicht eher um Medien handelt als um Sprengstoff, obwohl im übertragenen Sinne passt das natürlich wieder, ist auf der ersten Ausgabe Günter Wallraff zu sehen, darunter Aufruhr in den Köpfen, Wallraff exklusiv. Aber es ist eben nicht nur Medien- und Zeitgeschehen, sie greifen in die Palette Kultur und Musik. Und wenn man ganz genau liest, gleich das Editorial am Anfang, dann bemerkt man, das ist ja eigentlich das Medienmagazin Berliner Journalisten.
Na, das ist es ja nicht mehr. Medienmagazin Journalisten, Berliner Journalisten, hat sich ja vor allen Dingen mit Medienthemen beschäftigt und sich darauf konzentriert. Und wir haben ja jetzt im Heft viel mehr Seiten und wir haben ja einen Kulturteil hinzugefügt und einen Musikteil und haben insofern unser Spektrum, unseren Horizont erweitert, weil wir eben nicht nur Journalisten und Medieninteressierte, sondern eben Leute ansprechen wollten, die eine Menge Interesse an vielfältigsten Themen haben.
Sie haben für Illustrierten gearbeitet wie für dich Extra Magazin, Stern, Amica, Spiegel Spezial, Brigitte, Geosaison. Ich denke, das sieht man Nitro wirklich an. Sie legen Wert auf gute, reportagehafte Texte, aussagestarke Bilder. Gibt es dafür tatsächlich einen Markt in dieser nachrichtendominierten Medienszene oder ist Ihnen das egal und Sie machen ein Heft, das Ihnen selbst Spaß macht?
Na, also natürlich ist es schön, dass wir ein Heft machen, was uns Spaß macht. Wir sind ja eine Redaktion, in der man sich sehr wohlfühlen kann und in der wir uns auch wohlfühlen. Aber ich weiß ja auch als Journalistin, wenn Reaktionen auf meine Reportagen und Porträts kamen und kommen, dass natürlich die Leser immer in Zusammenhang mit Fotos sich diese Geschichten ansehen und dass die Fotos natürlich der Türöffner, der Lockfaktor dafür sind, dann auch den Text zu lesen. Und insofern denke ich, dass wir hier die Möglichkeit nutzen, wunderbare Fotostrecken den Lesern anzubieten und sie zu verbinden mit Texten, die sich dann zu so einem Gesamterlebnis verbinden und wo man einfach Freude daran hat, dieses Heft in der Hand zu halten und diese Geschichte für sich zu verinnerlichen.
Gibt es dennoch bei der Freude an Themen so eine Art Filter, den Sie über die Welt legen und sagen, das ist genau das, was ins Heft muss? Also gibt es etwas, was sich dann doch letzten Endes herauskristallisiert, was auch im Heft nicht erscheinen soll?
Zum Beispiel sind wir also nicht dafür da, für Klatsch und Tratsch zu suchen. Wir versuchen ja immer, Themen aufzugreifen, die nachhaltig sind und wo die Leute immer wieder Lust haben, auch darüber nachzudenken, was unser Leben beeinflusst. Also beispielsweise Aufruhr in den Köpfen, wo wir uns damit auseinandersetzen, dass eben die Stille, also in einem wohlsortierten, demokratischen und reichen Land zu leben, ja trotzdem nicht von der Pflicht entbindet, darüber nachzudenken, was
was unser Leben ausmacht. Und die aktuellen Ereignisse in Japan zeigen ja auch, heute sollen 50.000 Menschen sich beispielsweise in Berlin versammeln, dass man eben Themen hat, die man nachhaltig bearbeiten muss und die wir uns natürlich auch auf die Fahnen schreiben. Also zum Beispiel diese große Reportage oder dieses der große Beitrag über die Bibliotheken in Deutschland würde ja vielleicht ein Magazin wie Stern und Fokus nicht so locken, weil es nicht spektakulär ist, aber durch die Fotos von Bernd Lammel in Verbindung mit dem Text hoffe ich, dass alle neugierig sind, in die Bibliotheken zu gehen und zu sehen, was dieses Land auch ausmacht. Diese Pracht und Herrlichkeit und die Ansammlung von klugen Büchern und Journalen.
Ach, das ist ja interessant. Also, dass Sie sagen, also Sie möchten schon, dass die Leser Ihres Heftes dann das angelesene Wissen sozusagen in Aktionen ummünzen. Also, es ist nicht nur.
Ja, als ich mich auf die Suche nach Bibliotheken in Deutschland gemacht habe, bin ich ja als echte Berlinerin, wo man ja behauptet, es gibt gar keine in Berlin geborenen Berliner mehr, war ich in der Jakob und Wilhelm Grimm Bibliothek hier in Berlin. Und zwar 2 Jahre, nachdem sie eröffnet wurde, und war von dieser Pracht und Herrlichkeit und von der Kultur und von der Ansammlung kluger Gedanken in den Regalen so begeistert, dass ich hoffe, dass sich diese Begeisterung auf die überträgt, die in dem Heft davon lesen und sich von den wunderbaren Fotos von Bernd Lammel verführen lassen, nicht eine Kahnpartie zu machen, sondern in diesen Tempel der Bücher zu gehen und auch zu staunen.
Bei allem Hoffen muss man es auch finanzieren. Das Heft kostet 5 Euro. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Sie haben auch Werbung drin, aber das ist jetzt nicht so die klassische Werbung, wie man sie aus Spiegel und Fokus kennt, sondern da ist auch viel Karitatives dabei. Mhm. Und auch, ich sag mal, natürlich eine Reklame, die ganz gut passt zum Heft, dass sich den Anspruch gibt, in den geistigen Werten auch ein Vergnügen zu sehen, Weißweinwerbung und so weiter. Ist das gewollt, dass Sie sich sozusagen von der eigentlichen kommerziellen Werbung so ein bisschen auch abgrenzen?
Also wir hoffen, dass es ein homogenes Bild ist, was wir geben, und dass die Texte, die wir veröffentlichen, die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, natürlich auch nicht im krassen Kontrast dazu stehen, wofür wir Leserinnen und Leser werben. Also da steckt schon eine Absicht dahinter.
Nitro, unabhängiges Magazin für Medien und Zeitgeschehen, und ich füge hinzu, und viel mehr Kultur, Musik und auch das, was man vielleicht Weltgewissen nennt. Zurzeit ganz neu am Kiosk. Ich sprach mit Chefredakteurin Heide Ulrike Wendt. Vielen Dank dafür. Und immer wenn ich Sly and the Family Stone höre, bin ich fast geneigt, genauso zu krächzen. Ich darf Ihnen ankündigen, Olli Massiv mit der Dancehall. Und noch 2 Dinge. Erstens, denken Sie dann, am 30. April 2012 wird der analoge Satellit abgeschaltet. Und
vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Tschüss. Im Podcast Bonustrack, der jetzt beginnt, geht es nochmal um das ARD-Generalsekretariat aus dem Medienmagazin vom 8. April 2006. Kurz nachdem die Entscheidung bekannt gegeben wurde, der Presse, 2 Interviews. Zunächst mit Dagmar Reim und anschließend mit Dr. Verena Wiedemann. Dagmar Reim, der RBB ist verwaltungstechnisch für eine neue Stelle, eine neue Gemeinschaftseinrichtung zuständig. Gab es irgendeinen aktuellen Anlass dafür?
Einer der Kollegen, es gibt ja ältere Kollegen in unserem Kreis, meinte, das werde seit 1949 diskutiert. Das war, glaube ich, eher ein Scherz, aber auch ich erinnere mich schon an langjährige Diskussionen über dieses Thema. Und was lange währt, wird manchmal gut. In diesem Fall ist es so.
Was müsste denn die Generalsekretärin als erstes tun?
Das wird sie selbst entscheiden. Wir alle wissen, dass Frau Wiedemann durch ihre Arbeit in Brüssel prädestiniert dafür ist, Prioritäten setzen zu können. Und da gibt es ja allerhand. Von der Gebührenfestsetzung, den kontinuierlichen Gesprächen mit den Ländern, dem Aufbau von Lobby zu Spezialthemen wie Jugendschutz. Da gibt es ganz viele Dinge.
Frau Wiedemann, bisher waren Sie in Brüssel Verbindungsfrau für die ARD. Jetzt wurde eine neue Position geschaffen, ARD-Generalsekretärin. Mit welchem Selbstverständnis gehen Sie an diesen neuen Job?
Es geht darum, den ARD-Vorsitzenden zu unterstützen. Wir stehen ja vor großen Herausforderungen als öffentlich-rechtlicher Rundfunk in der digitalen Welt. Und der ARD-Vorsitzende wechselt alle 2 Jahre. Und hier geht es zunächst einmal darum, medienpolitisch Kontinuität sicherzustellen. Das heißt, wir müssen unsere Botschaften, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk so wichtig ist für die Bürger, auch in dieser digitalen Multikanalwelt, die müssen wir nachhaltig kommunizieren an die Politik, an aber auch die gesellschaftlich relevanten Gruppen. Es ist also auch eine Einladung zum verstärkten Dialog mit uns über das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk leisten muss, leisten soll. Das ist mein Selbstverständnis für die neue Aufgabe.
Auf welche Strukturen können Sie denn zurückgreifen? Welche Befugnisse haben Sie? Welches Team wird Ihnen zur Seite stehen?
Wir werden hier in Berlin ein Büro haben. Da wird das Frankfurter ARD-Büro dazukommen, das heute schon die Aufgaben für den jeweiligen ARD-Vorsitz übernimmt. Und es werden noch einige zusätzliche Stellen dazukommen. Die Befugnisse der ARD-Generalsekretärin sind vor allen Dingen eine beratende Funktion. Es geht darum, Strategien zu entwickeln, Vorschläge zu machen. Die müssen dann von den Intendanten und dem ARD-Vorsitzenden natürlich auch entschieden werden. Aber die Umsetzung obliegt dann wieder der Generalsekretärin und ihrem Stab. Für diese Zwecke kann sich die Generalsekretärin aller Kompetenzen der ARD also auch bedienen. Das heißt, sie hat Zugang und Mitwirkungsrechte in allen Fachkommissionen, in allen Einrichtungen der ARD, auch in der Fernsehprogrammkonferenz. Hier wird also sichergestellt, dass das gesamte Know-how der ARD dem Generalsekretariat, der Generalsekretärin zur Verfügung steht und da auch ein Stück weit gebündelt werden kann und dann umgesetzt werden kann in konkrete Strategien.
Haben Sie denn schon eine Vorstellung von Ihren ersten Schritten, die Sie machen werden? Also welche Aufgaben sind die drängendsten?
Ich denke, das erste ist mal, dass das ARD-Büro von Frankfurt nach Berlin zieht, dass hier dann in Berlin die gleiche schlagkräftige Einheit wieder entsteht, die wir in Frankfurt bislang hatten. Das ist die vordringlichste Aufgabe. Und was dann im Sinne der inhaltlichen Ausrichtungen als erstes ansteht, das möchte ich zunächst mal mit dem jetzigen ARD-Vorsitzenden und auch dem, der dann auf Herrn Professor Gruber folgt, ab 1. Januar 2007 besprechen, bevor ich dazu schon etwas sage.
Ist denkbar, und Sie merken, ich bohre ein bisschen, dass Sie natürlich in der Kenntnis der Arbeit in Brüssel natürlich das momentan favorisieren in Ihrer Arbeit, in den Brennpunkt richten, was dort zurzeit läuft, Fernsehrichtlinie, dass da auch in der Digitalstrategie viel Arbeit auf Sie zukommen wird?
Das glaube ich schon. Ich denke, dass wir die deutsche Medienpolitik und die Medienpolitik, die die ARD in Brüssel vertritt, sehr eng zusammenbinden müssen. Wir müssen hier sehr eng kooperieren, das Brüsseler Büro und das Berliner Büro. Denn aus Brüssel kommen ja auch ganz wichtige Impulse. Und wir stehen in Brüssel vor großen Herausforderungen. Sie haben ein Stichwort genannt, in Brüssel auch mitentschieden wird, nämlich die Frage der Digitalisierung, der Zugang zu den Netzen. Hier hat die Kommission, die Europäische Kommission, ein wichtiges Mitspracherecht. Und das, was wir in Deutschland letztlich machen können, was wir umsetzen können, wird ganz maßgeblich von Brüssel mit beeinflusst. Das heißt, hier muss es auch eine Strategie, eine Politik aus einem Guss geben.
Radio 1.